Hallo und herzlich willkommen. Es geht endlich wieder los und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Merle Sandersfeld-Kelm. Hallo Merle.
Hallo.
Ja, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Wir sprechen heute ja so ein bisschen generell wieder über die Themen Digitalisierung, Innovation, vielleicht auch Einsatz von KI. Ja, und Merle, ich würde vielleicht, bevor es losgeht, gern das Wort an dich übergeben. Du bist ja extrem rumgekommen bereits in deinem Berufsleben. Wir haben uns ja vorher schon ein bisschen ausgetauscht. Deshalb würde ich das Wort einfach gern an dich übergeben an der Stelle. Was möchtest du denn allen, die heute zuhören, über dich erzählen?
Also ja, ich bin Merle Sandersfeld-Kelm. Ich leite eine Sicherheitstechnik-Unternehmensgruppe mit 3 Firmen. Ne? Wir sind klassische Errichter für Brandschutz, Einbruch, Video, haben eine Leitstelle, ganz großen Hausnotrufbereich. Genau. Bin Mama von 2 Kindern, verheiratet und was ich dir heute erzähle, wird spannend, deswegen will ich nicht spoilern. Das musst du dann schon herausfinden mit Fragen.
Ja, herzlichen Dank. Vielleicht ganz vorab, bevor wir in die Themen gehen. Du hast ja über Sicherheitstechnik geredet und wie ich aus unserem Vorgespräch jetzt unter anderem auch weiß, du warst ja auch eine Zeit lang in Spanien, Madrid, Cordoba und Barcelona. Ich frage dich einfach mal direkt vorab, gibt es Unterschiede zwischen Spanien und Deutschland?
Oh ja, also wenn du beim Wetter anfängst, aber nein, das ist natürlich auch die Kultur und ja, der kulturelle Index, wie man miteinander ist, ne? Und ja, da gibt es schon große Unterschiede, auf jeden Fall. Mhm.
Könntest du uns 1, 2 nennen? Also gerade auch, wenn du so überlegst, Richtung quasi deinem Themengebiet, du warst ja auch lange dann nochmal, ich sag mal, bei einem renommierten Export-Import-Trading-Unternehmen in den Niederlanden. Und die haben ja bei uns immer so ein bisschen den Ruf, oder ich glaube, die Niederländer haben ja generell so ein bisschen weltweit den Ruf, relativ, ja, ich sag mal modern, relativ offen, vielleicht ja auch in den Themen Richtung Digitalisierung zu sein. Und deshalb würde mich einfach mal interessieren, vorab, was hast du denn da für Erfahrungen gemacht? Sind die tatsächlich auch in dem Thema ein bisschen anders unterwegs als wir?
Also erstmal die Holländer, die sind auch sehr leisure-oriented. Ne? Also die haben auf jeden Fall eine sehr gute Work-Life-Balance, würde ich mal sagen, und haben solche Themen wie flexible Arbeitszeiten, Work-Life-Blending und so schon sehr früh eingeführt. In dem Unternehmen, wo ich damals schon gearbeitet habe, da haben sie auch früh mit der Digitalisierung angefangen. Da waren wir hier noch alle nicht so weit, glaube ich. Es ist aber auch jetzt erstmal subjektiv, ne? Also das kann ich jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, aus den Netzwerken, die ich so kenne. Die hatten damals vor 12 Jahren schon ein Intranet, die hatten damals schon ein gutes CRM-System, hatten damals schon Mitarbeitermagazine und all das. Wo ich sagen muss, es ist jetzt in meiner Generation, ich habe das dann vor ein paar Jahren hier alles erst so nach und nach eingeführt und weiß auch von anderen, ja, ne, das ist jetzt erst so in den letzten Jahren alles ein bisschen gekommen. Aber ja, die waren schon recht weit. Aber im Studium habe ich mich immer über Holländer aufgeregt, weil die so mit Gruppen arbeiten, die waren alle noch einen Schlag jünger und das war immer ein bisschen schwierig. Da waren die Deutschen schon so ein bisschen strebsamer und ein bisschen, ein bisschen zielorientierter als die Holländer, ne? Aber naja, gut, die Kombi macht es, ne? Und die Spanier, die in dem Bereich, die waren schon sehr fleißig. Ich war in Cordoba an einer Business-Uni und in Madrid auch, aber in Cordoba muss ich sagen, da hatte ich den Schwerpunkt im International Management-Bereich, hatte ich den auf psychologischem Marketing, so Psychologia, E-Marketing und so weiter und Business-Kreativität gelegt. Das war schon krass. Also das waren Fächer, die ich hier in Deutschland so noch nicht gesehen habe. Und das war wirklich Out-of-the-Box-Denken, haben die einem dabei gebracht. Muss ich sagen, das hat mich echt schon geprägt und auch wie die miteinander arbeiten, sehr eng, sehr, die haben diesen Personal Space Index nicht so wie wir, ne? Wir sind ja alle eher so Schritt zurück, auch im Gym, ne? Lieber ein Rad freilassen in der Mitte und die sind da anders, ne? Die sind sehr eng und sehr laut und sehr herzlich, aber auch es war schon interessant.
Ja. Müssen wir den Podcast eigentlich mal auf international stellen, ne? So. Erstmal alles beginnen mit Hola und Gute Dag, Freunde.
Hola, ich sage ich immer. Ja. Hola, ¿qué tal?
Genau. Ja, das Witzige ist, ich wohne ja in Darmstadt. Hier kannst du ja Gute sagen. Und das ist ja im Endeffekt das Äquivalent zu Ciao. Funktioniert für alles, ne? Also
Gute?
Gute, ja. Oder halt das etwas längere Ei, Gude, wie. Und das Schöne ist,
nie gehört.
Man muss natürlich auch für die Leute da draußen sagen, wir sitzen ja an 2 komplett unterschiedlichen Orten Deutschlands, ne? Also, du kannst mich natürlich berichtigen, aber ich glaube, du sitzt ja in Ostfriesland. Sitzt du in Emden direkt? Oder?
Nee, in Leer. Ja, das ist aber Nähe Emden und wir sagen
Ah
Moin.
ja, Moin, das ist ähnlich, ne? Das kann man gut nehmen. Ich weiß noch in Emden, da war ich als kleines Kind, da gibt es ja das Otto-Huis.
Ja, genau.
Ja, gut, also geografisch natürlich anders, ansonsten alles relativ ähnlich bei uns Deutschen, ne? Da, wo der Norddeutsche natürlich noch so ein bisschen, ich sag mal, karg ist und eher herzlich, wenn man dahinter guckt, ist der Südhesse in der Regel ja einfach nur sehr unhöflich. Deshalb,
Das so.
ja. Hallo, Freunde,
Okay.
hallo da draußen. Nee, tatsächlich, aber das ist schon interessant, ne? Also gerade wenn du auch an andere Sprachen denkst, also ein bisschen, wir haben es im Vorfeld gemerkt, Spanisch ist jetzt nicht mein Steckenpferd, das sind andere Sprachen, aber auch Niederländisch versteht mir das eine oder andere. Und wenn du das allein mit sowas wie Südhessisch nimmst, ich meine, unsere Sätze sind relativ kurz, ne? Gude, Alla und wie, da steckt alles drin. Lang nicht mehr gesehen, wie geht's der Familie, was macht deine Mutter, was machen wir dann eigentlich Ende des Jahres, steckt alles drin.
Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja.
Ist ja lustig. Nee, also Gude kenne ich von vielleicht guten Appetit. Kann also so guten Hunger, sagt man dann auch Gude, ja, ne?
Guten, also es ergänzt sich um ein kleines N.
Guten.
Ja, das sind
Das
die
ist ja
Höflichkeitsfloskeln,
wild.
da steckt man sich dann schon ein bisschen was
Die
ab.
müssen auch gewahrt werden, klar.
Nee, deshalb, ich finde das total spannend. Also auch sehr schön, dass du dir heute die Zeit dafür nimmst. Einfach, weil wir natürlich nochmal einen ganz
Gern.
anderen Einfluss haben. Und ich denke, ich belasse es heute erstmal auf Hochdeutsch, bevor wir uns hier nochmal in sprachliche Irrungen und Wirrungen verstricken.
Bueno.
Molto bueno. Und wenn ich,
Mucho bueno, naja.
ja,
Okay.
mucho, macho, bueno.
Nee, ich sag nichts mehr. Immer mal
Das wird
weiter.
nicht besser. Das wird nicht besser.
Nee, das wird auch nicht mehr. Muy bien, sagst du einfach. Muy bien.
Perfekt. Genau, wenn ich mich nicht täusche, bist du ja auch, wenn wir mal wieder den Sprung nach Deutschland zurückmachen wollen, bist du ja seit 2014 auch Teil der Geschäftsführung der Sandersfeld-Gruppe, ne? Ihr seid ja mehrere Unternehmen. Könntest du uns da
Genau.
vielleicht noch ein, zwei Worte dazu sagen? Was sind so die Sicherheitssysteme und was ist vielleicht der kleine, aber feine Unterschied bei euch?
Ja, also die Mutterfirma ist ja die Sandersfeld Sicherheitstechnik GmbH. Ja, es ist die Mutter, ne? Die elektronische Sicherheitstechnik. Also unser Steckenpferd ist wirklich so das Thema Brandschutz, Einbruchschutz. Also wir haben, ich sage mal, 95% B2B-Kunden, ob das jetzt große Supermärkte, Bünding, Hallen, Banken, Tankstellen. Also wir sichern ziemlich alles ab mit einem Rundumpaket, ne? Von Zutrittskontrolle über eben Einbruch, Brand. Und das ist alles auch aufgeschaltet auf eine Leitstelle. Da haben wir die höchste Klasse. Es gibt ja VDSA, ABC und dann die Europanorm. Und da sind ganz wenige in Deutschland nur, die das auch wirklich erfüllen. Und dazu gehören wir auch seit ein paar Jahren. Genau, das ist so die Mama. Und wir haben zwei Tochterfirmen. Einmal Certech. Da haben wir wirklich nur den Bereich der intelligenten Videotechnik und einen Bereich im Wachdienst. Also das ist so das Komplettpaket, kannst du dir vorstellen. Wenn dann irgendwo ein Alarm losgeht, die Leitstelle schaltet oder auch wenn es dann irgendwie spät abends, nachts ist, dann können unsere Wachleute eben rausfahren, ne? Und man kann auch per Ferneinwahl schauen in der Videotechnik, was ist da passiert. Also es ist so full Package, kann man sagen. Ja. Genau.
Hey Entendido oder so ähnlich.
Sehr gut.
Ja, aber keine Angst, das war's. Da kommt nicht mehr viel Spanisch.
Schade.
Wenn du das so sagst, würde ich vielleicht tatsächlich mal überlegen. Wir wollen ja ein bisschen über auch digitale Transformation sprechen, vielleicht auch in der Sicherheitsbranche generell. Und jetzt, wo wir schon so ein bisschen von dir erfahren haben, ich sag mal, aus welchem Bereich du kommst, was du so machst. Du hast ja den Fokus vor allem auch so auf, ich sag mal, interne Prozessmanagements, die ersten Schritte hin zur Digitalisierung. Und ich weiß ja durch unser Gespräch, dass du auch sehr modern denkst und auch so, ja, ich sag mal, Themen Mitarbeitermotivation, auch so klassisch zielgruppenorientiertes Marketing, das alles so ein bisschen mitgenommen hast. Und für den, der es vielleicht noch nicht weiß oder noch nicht so viel mit eurem Unternehmen zu tun hatte, man muss ja auch dazu sagen, ihr seid ja ein Familienunternehmen. Und du hattest, glaube ich, auch in einem anderen Podcast mal ganz schön gesagt, du willst das Lebenswerk deines Vaters so ein bisschen, ja, fortführen und weiterentwickeln. Bevor ich meine eigentliche Frage stelle, vielleicht hier einfach, was heißt das denn genau für dich? Also ganz konkret, was für Herausforderungen hast du da vielleicht doch direkt vor der Nase gehabt?
Also ich finde, man muss sich seiner Aufgabe bewusst werden und sich nicht vergleichen. Das heißt, zum Beispiel mein Papa ist ja der Gründer dieser Firma und damals waren ja auch ganz andere Zeiten, wo er das gegründet hat vor, jetzt, warte mal, wie alt bin ich denn? 38, oh Gott. Er hat es vor 40 Jahren
Ich
gegründet.
schneide das
Da war ich ja noch
raus.
gar nicht
Das
auf
schneide mal raus.
Ist alles gut. Naja, der hat ja das gegründet vor 40 Jahren und ist dann klassisch mit so einem Schlüsselladen angefangen, bis er dann irgendwann so in die Einbruchtechnik gekommen ist. Und das war natürlich so Pioniergeist. Er wollte einfach was erschaffen. Er hat viel Kaltakquise machen müssen. Das alles. Und das in den Jahren hat sich das natürlich entwickelt. Zum Glück, muss man sagen, weil es hier in der Region gab es damals einfach so noch nicht. Ne? Und das war so seine Aufgabe, zu gründen, Kunden zu finden, überhaupt sich erstmal einen Namen zu machen. Und meine Aufgabe als Nachfolgerin ist ja eine ganz andere. Deswegen sind auch die ganzen Herausforderungen ganz andere und deswegen kann ich auch nicht in seine Fußstapfen treten. Das wäre einfach nicht richtig, sondern meine Aufgabe ist es, das alles in die heutige Zeit zu übersetzen und ins Morgen. Das heißt, wir haben schon eine Firma, wir haben einen guten Stamm. Als ich angefangen bin, waren wir schon 80 Leute. Und meine Aufgabe ist es, im Prinzip die Strukturen zu erschaffen oder zu schaffen, zu begleiten, sich entwickeln zu lassen, dass die Mitarbeiter heute, ja, wo soll ich da anfangen, ne? Also, dass die Strukturen passen auf die moderne Zeit, dass man die Generation Z mit onboardet, dass man die Leute, die Babyboomer irgendwann vernünftig in Rente schickt, dass man die Digitalisierung in die Abteilung bringt. Ne, und dass man einfach fortschrittlich denkt. Und das ist einfach, ja genau, das Thema Employer Branding ist so wichtig, dass man eben irgendwo eine Visitenkarte nach außen hat für den Bewerbermarkt. Sind ganz andere Themen, die früher einfach, also genau, wichtig waren. Und ich muss auch dazu sagen, wir sind ja stark gewachsen. Wir sind jetzt ja irgendwie 190 Mitarbeiter in den letzten paar Jahren geworden. Und ich habe mittlerweile einen super Geschäftspartner. Zwei sogar, mit denen ich mir das aufteile, weil ich mehr der Innenminister sein muss, ne? Und die anderen sind mehr so die Außenminister, die für die Kunden, für die Techniker, also für den technischen Prozess zuständig sind, weil ich eben kein Elektroniker bin oder aus dieser Branche komme, sondern eben aus dem International Management, haben wir uns das so aufgeteilt, ne? Die Kombi ist stark.
Ja, wir hatten das, glaube ich, tatsächlich auch kleine Werbung an der Stelle in einem vorherigen Podcast. Ich glaube, die Wahl starker Partner ist in der aktuellen Zeit, das kann man sich eigentlich gar nicht wegdenken, ne? Du hast es gerade gesagt, dein Vater hat das vor über 40 Jahren gegründet. Auch damals natürlich starke Netzwerke, die waren auch unerlässlich. Aber ich habe gerade das Gefühl, wenn man sich so ein bisschen, ja, die deutsche Wirtschaft anguckt, wir wissen ja immer noch, über 95% des Landes sind Mittelstand. Und wenn man das gemeinsam schaffen möchte, auch unter den ganzen Punkten der digitalen Souveränität, auch wenn man sich überlegt, gemeinschaftlich irgendwie doch was erreichen und auch die Wirtschaft wieder vorantreiben, das klappt ja eigentlich nur zusammen an der Stelle. Und was macht da mehr Sinn, als sich auch sicherheitstechnisch auf einen anderen Stand zu bringen? Weil du hast es gerade schön gesagt, ich versuche mal die Brücke zu spannen. Vor 40 Jahren, natürlich gab es da schon Computer. Ich meine, das Erschreckende ist, wir haben 2025. Ich erinnere mich da auch noch ganz dunkel dran, auch wenn ich die vier noch nicht vorne habe, aber die Zeit rast. Natürlich war das eine andere Zeit. Und wenn man jetzt überlegt,
Klar.
ihr bietet ja auch gewisse Themenfelder an, ne? So IT-Lösungen, ich sag mal von der Telefonanlage über die Systeme, Netzwerktechnik, Security,
Ja,
Medientechnik.
Cyber Security, genau. Allein schon der Bewerberprozess über Funnel Marketing und so, das war ja damals, also das ganz andere Herausforderung heute, wie du damals hattest, ne? Datenschutz allein schon. Oh Gott, hör auf. Ja.
Ja, und du bist die Expertin. Ne? Ich überlege nur, wie erklärt man manche Themen, zum Beispiel meinen Eltern oder ich würde es der Oma erklären. Ne? Es gibt mittlerweile ja so Begriffe, da wird es mal kurz ein bisschen technischer an der Stelle, Privileged Access Management, also privilegiertes Zugriffsmanagement, wenn man es auf Deutsch haben will. Ich würde mal behaupten, das galt lange Zeit als nice to have. Ne? Ist schön, wenn wir das haben. Wir reden so ein bisschen über unsere Mandant Compliance und Regulierungsmaßnahmen und wir gucken uns das an. Aber mittlerweile, das muss man sich ja mal so laut auf der Zunge dann doch nochmal ja, schmecken lassen. PAM ist ja eine Art Cyber-Sicherheitsstrategie für Mitarbeiter, Prozesse und Technologien, für alles Menschliche und vielleicht sogar nicht menschlich Privilegiertes, also Identitäten und Aktivitäten im Endeffekt. Ne? Ich will kontrollieren, ich will überwachen, ich will sichern. Wenn ich das jetzt habe, und ich glaube, das Prinzip heißt auch noch Least Privilege, also der Benutzer, dass der für die jeweiligen Aufgaben die erforderlichen Mindestzugriffe erhält,
Genau.
Das ist ja ein wesentlicher Schritt hin zu meinem Schutz des Unternehmens. Also
Absolut.
jetzt ist natürlich, wie packe ich das in eine Frage, ne? Meine Kernfrage ist vielleicht tatsächlich an der Stelle, du wirst ja auch sehr viel mit Entscheidern zu tun haben. Ich sag mal IT-Entscheider, vielleicht auch Personen, die über die IT entscheiden. Da geht es ja um Handlungsspielräume. Da geht es ja auch vom, ja, Profitieren von einem umfassenden Schutz. Da geht es um branchenspezifische Schwachstellen, die ermittelt werden müssen. Es geht um eine effektive Früherkennung. All das muss ja irgendwie auch in euren Alltag reingreifen. Wie würdest du es ausdrücken? Das sind ja alles Herausforderungen der modernen Zeit. Wir kriegen es ja immer wieder mit. Was gab es
Ich glaube,
zuletzt?
ich kann darauf antworten. Also wir haben, also vor ein paar Jahren, musst du dir vorstellen, klar, wir sichern uns natürlich selber ab als Sicherheitsfirma, aber wir haben irgendwann festgestellt, wir machen ja auch einmal im Jahr so einen Pentest, das muss ja, ne, dass man seine eigenen Schwachstellen überhaupt mal überprüft als Firma. Und wir haben irgendwann gemerkt, weil wir die Mitarbeiter natürlich auch geschult haben und auch selber uns auch hacken lassen von Corporate-Hackern, was so unsere Schwachstellen sind, worüber man auch einfach zu wenig weiß und auch, weil jeder Mitarbeiter ja mitmachen muss, haben wir das dann irgendwann mal als Dienstleistung auch ausgebaut, ne? Also jetzt, machen keine Pentests oder so, aber wir machen schon Schwachstellenanalysen auch. Aber jetzt mal unabhängig von uns, wir haben das jetzt einfach mal auch so als Infoveranstaltung mal angeboten mit einer eigenen, ja, mit unseren eigenen Leuten, weil wir einfach darüber aufmerksam machen wollen, was alles heutzutage zu bedenken ist. Und dann hatten wir das im letzten Jahr und da waren viele kleinere KMUs hier, also im Mittelstand, Handwerksfirmen, andere, die das einfach so nicht auf der Kette haben, weil das Problem ist, dass der Chef meistens alles macht in kleineren Unternehmen. Also die haben, da ist nicht so strukturiert, sondern jeder muss irgendwie alles ein bisschen mitmachen. Und da hast du teilweise keinen Kopf, dich noch um Datenschutz, um Compliance, um Cyber Security, um diese ganzen Sachen zu kümmern. Mein Vater wüsste halt gar nicht mehr, was das ist, ne? Der ist da komplett raus aus so einem Thema. Und da muss man schon sich irgendwo schlau machen und das Wissen insourcen. Das ist schon so. Ne, und denen das klarzumachen, ja, das ist immer eine Aufgabe, ist ein Kampf. Wenn ich meinem Vater sage, zum Beispiel, das habe ich ihm vor ein paar Jahren, als ich das hier eingeführt habe, da habe ich zwei Leute aus dem aktiven Projektmanagement rausgenommen, womit wir eigentlich ja Geld verdienen, und habe gesagt, ich brauche die für intern, um Schaden abzuwenden. Und da war echt heftige Diskussion, weil er das überhaupt nicht verstanden hat. Wie, warum? Was braucht doch keiner? Und er, ja, doch, 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 doch. Ne? Das brauchen wir schon. Und dann fing auch diese ganze Hackerphase an, dass die Firmen gehackt wurden im Umkreis. Da waren wir aber schon einen Schritt weiter und hatten dann schon sämtliche, was du schon sagst, Patch-Management und solche, ne, Netzwerksegmentierung alles vorgenommen, weil wir einfach schon früh erkannt haben, dass man einfach zusätzlich noch einfach Schaden abwenden muss und auch andere darauf aufmerksam machen muss. Ne? Das, ja, aber es ist schwer, in die Köpfe von Babyboomern reinzubekommen, weil die das einfach damals, es war eine andere Zeit. Das, ja, das ist schon so.
Ja, und ich überlege gerade, ich würde behaupten, wir haben beide schon Einblicke in gewisse unterschiedliche Unternehmen haben dürfen. Bei dir ist es ja nochmal ganz besonders, du bist ja auch im Vorstand der IHK Wirtschaftsjunioren aus Frieslands gewesen. Da warst du ja auch
Genau.
Präsidentin, wenn ich mich richtig erinnere. Oder bist du noch dabei?
Nee, war
Du
ich.
warst.
Ich jetzt seit letztem Jahr nicht mehr. Ich habe das jetzt abgegeben im November. Jetzt macht das jemand anders.
Okay, aber nur als Beispiel, da hast du ja auch in sehr, sehr viele, wahrscheinlich auch jüngere Unternehmen reinschauen können. Und ich denke mir immer gerade, wir reden ja auch von so Mindset-Geschichten, ne? Du hast gerade über Babyboomer gesprochen, da ist ja auch immer die Frage, wie geht man halt den Sprung mit? Ne? So klassisch nach Stromberg, wenn ich mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Ist leider sehr viel Wahres drin. Und ja, die Begriffe, die gab es ja früher auch. Ne? Telearbeit ist nichts Neues, heute heißt es halt Remote Work oder Homeoffice.
Ja, genau.
Und
Ja.
ich überlege gerade, wenn man sich das alles mal so vergegenwärtigt, was das heißt. Also klar, es ist eine gefährliche Zeit, das gehört dazu, es wird nicht weniger. Es gibt
Ja.
Erpressungstrojaner und im Endeffekt muss sich ja jedes, sehr wahrscheinlich jedes Unternehmen Gedanken machen, weil jedes Unternehmen mittlerweile irgendwie auf IT angewiesen ist. Also du hast es vorher noch schön gesagt, selbst Gyms und selbst der Bäcker, die haben ja ein Kassensystem oder ein Verwaltungssystem, das auf eine IT beruht. Worauf ich hinaus
Ja,
will,
das.
ja.
Nee, erzähl.
Ich wollte nur sagen, die Trends, die es teilweise seit 2022 gibt, die werden ja immer mehr. Also es gibt immer mehr Angriffe, also gerade Cyberangriffe, die werden gezielter, die werden raffinierter. Und eigentlich braucht jeder eine Person, die sich mit nichts anderem oder eine Abteilung, die sich mit nichts anderem wirklich auseinandersetzt als mit diesem Thema. Worauf ich hinaus will, wenn wir von Cyberkriminalität sprechen, gibt es natürlich auch Gegenentwicklungen. Es gibt ja den berühmten Zero-Trust-Ansatz, dass man Lösungen und Frameworks hat. Nur ein einziger Satz dazu, das ist ein Thema für einen anderen Tag. Das Schlüsselprinzip hinter Zero-Trust ist ja im Grunde, dass es keinen nicht privilegierten Zugang gibt. Also es wird immer davon ausgegangen, dass kein Benutzer von Natur aus vertrauenswürdig ist. Das geht genau. Erst, wenn ich sage...
So richtig so.
Ja, aber ohne jetzt mit Finger auf gewisse Leute zu zeigen, es gibt ja genug Beispiele, wo es wirklich mal eskaliert ist, weil sie diesen Weg leider ignoriert haben, weil der sitzt ja da im Endeffekt. Und dann wird das einfach mal so frei, ja, ich weiß nicht, ein Passwort auf einem Post-it und das an einem Monitor geklebt oder was es da alles gab.
Genau. Ja, oder einfach, weil man es nicht besser weiß und dann klickt man auf eine Mail, wo ne? Dann, ja, weil einfach das Verständnis vielleicht so noch nicht da ist. Auch gerade, ich sag mal, mit den älteren Generationen ist das auch nochmal so eine Sache. Im Familienunternehmen haben wir ja 3, 4 Altersklassen. Und das ist schon jedes Mal, wenn wir irgendwas Neues einführen, muss ja alles mit dem Datenschutz absprechen, das ist ja auch so. Aber das ist auch für 60-Jährige, sage ich jetzt mal, da müssen wir anders damit umgehen, solche digitalen Sachen einzuführen. Neue Systeme, ob das jetzt DMS oder Teams oder was das auch immer war, muss man noch anders wieder erklären und weil die einfach in einer anderen Zeit auch groß geworden sind, das Verständnis auch dafür entwickeln. Ja, muss man zum Beispiel in Workshops rangehen und solche Sachen. Und mein Vater beispielsweise, den musste ich wirklich mehrfach schulen, auch so auf Fake-Mails und Deepfake und sowas alles. Oder wenn jetzt zum Beispiel so Enkeltrickbetrüger eine Sache, ne? Das ist auch, die Älteren fallen da meist drauf rein, weil die das so nicht kennen von früher, was es alles so gibt. Wir stellen, also wir arbeiten übrigens auch mit Enkeltrickbetrüger-Filtern zusammen, dass Senioren vor sowas beschützt werden. Wir haben auch eine große Hausnotrufsparte, by the way. Mhm. Aber das, da versuchen wir Präventionsarbeit auch zu leisten und ja, klären auch viel über sowas auf.
Ja, sehr schön. Vor allem es klingt manchmal so trivial, wenn man es ausspricht, aber ich glaube, es ist trotzdem nochmal ganz sinnvoll, das vielleicht zu platzieren. Die Hauptpriorität eines guten Cyberschutzes liegt ja auf dem Faktor Sicherheit. So blöd das klingt, steckt ja drin. Aber man muss sich ja trotzdem überlegen, auch die gewisse Rentabilität, das musst du ja auch mit abwägen. Ja. Und da finde ich es ganz spannend. Es gibt seit einigen Jahren auch da so Entwicklungen, wo es früher DevOps gab, gibt es jetzt auch schon seit, glaube ich, 3, 4 Jahren oder 5 Jahren, die Erweiterung des DevOps-Konzept um alle Aspekte der Softwaresicherheit. Also wir als Softwarehersteller setzen uns damit natürlich auch auseinander. Das ist dann die berühmte DevSecOps, also Development, Entwicklung, Sicherheit, Security, Operations, Betrieb. Und dann hat man eigentlich hier so eine Art ganzheitlichen Ansatz, wo man wirklich sagt, ich schaue mir alle Phasen dieses Lebenszyklus meiner Software an, berücksichtige die und integriere die in Prozesse. Und du hast es gerade schon schön gesagt, ihr seid ja auch bestrebt, gewisse Tools zu nutzen, alles ein bisschen digitaler zu machen. Ich bin jetzt quasi im Kopf bei dem Punkt Technologien und wie setzt man die ein. Und ich glaube, gerade die Sicherheitsbranche ist da ja auch so ein bisschen federführend, weil man verlässt sich ja quasi drauf. Ich stelle die Frage mal ganz simpel. Welche Rolle spielen denn für dich oder in eurer Branche generell diese Technologien, wenn ich an alle meine Projekte denke? Also was für einen Einfluss hat eigentlich so eine klassische Sicherheitslösung für mich?
Also kommt jetzt darauf an, welche Richtung deine Frage geht. Also wenn du jetzt sagst, zum Beispiel neue Technologien wie Algorithmen und KI, wenn du darauf abzielst, kann ich dir ein bisschen was dazu erzählen? Oder was meinst du insgesamt, die Technologie hinter der Sicherheitstechnik? Also das, was das für ein Gefühl dir gibt oder was genau möchtest du da wissen?
Das Erste, was du angesprochen hast, geht so ein bisschen in die Richtung. Also mir geht es quasi auch so darum, wie viel Vertrauen in die Technik darf ich eigentlich haben?
Ja, also auf jeden Fall, die Technik an sich, also anders. Die Menschen, die sie installieren und die sie füttern mit Daten und die sie benutzen sozusagen, darin musst du Vertrauen haben. Also die Technik ist nur so gut wie die Person, die sie auch installiert und auch vernünftig installiert. Das ist ja wie mit einer Kamera, die ich mir im Internet bestelle und meine, ich habe Geld gespart, hänge sie ins Netz und jeder Hacker kann da drauf. Also das ist ja nichts anderes und wir arbeiten natürlich vernünftig und das ist ja immer, wo man auch anfängt, Geld zu sparen. Ich würde manche Sachen nur Experten machen lassen. Das ist grundsätzlich so, dass du, wenn du zum Beispiel auch gerade mit sensiblen Themen zu tun hast, wie mit einer Sicherheit, so wie mit einem Einbruch, Sicherheitssystem. Du musst dir mal vorstellen, eine Alarmanlage soll ja Leib und Leben schützen, ne? Genauso wie eine Videokamera irgendwo. Und wenn du da Schwachstellen hast, weil du keinen Menschen hast, der ein Experte ist und damit, also das mit vernünftigem Fachwissen eingeführt hat bei dir, da hätte ich kein Vertrauen. Sag ich, gibt genug Schrott auf dem Markt, den du dir kaufen kannst. Aber wenn du so eine Fachfirma zum Beispiel wie unseres nimmst, oder klar gibt es auch andere Fachfirmen, aber wir sind halt sehr gut. Aber ich meine, wenn du dir so eine Fachfirma nimmst, dann weißt du auf jeden Fall, die Leute sind alle darauf geschult, dass sie auch die Sicherheitslücken kennen, dass sie eben vernünftig mit so einem System umgehen, damit du auch Vertrauen haben kannst. Das ist ja zum Beispiel bei mir selber, wenn ich die Alarmanlage scharf schalte abends und ich weiß, ich gehe nach oben und das sind die Infrarotmelder sind an und es läuft alles, es ist alles safe, dann gehe ich in mein Bett und ich weiß, wenn irgendwas passieren sollte, A, habe ich mein Panikknopf überall, so ist es nicht, aber ich weiß auch, die Leitstelle wird sofort, das ist alles aufgeschaltet auf eine Leitstelle, wenn irgendwas ist, ist sofort die Leitstelle dran, kommt sofort die Polizei, es ist ja auch die Dienstleistung dahinter, hinter der Technik, die nochmal dann greift, wenn die Technik dann aktiviert wird, ne? Also diese Kombi, darin vertraue ich. Also darin würde ich mein Vertrauen legen. Na, Otto, und das muss natürlich auch gewartet werden regelmäßig. Aber macht schon was mit dem Sicherheitsgefühl. Auch wenn du als Frau zum Beispiel auch viel alleine bist, weil der Mann irgendwie zum Beispiel viel weg ist oder so. Ja, das ist schon so. Genau.
Sehr schönes Stichwort, vielleicht kurz mal aus dem Nähkästchen geplaudert. In einem früheren Berufsleben durfte ich auch verschiedene Unternehmen begleiten und habe Dinge gesehen. Ich mache es mal ganz generell, vielleicht hört ja der ein oder andere zu und erinnert sich noch dran. Es gab mal ein Unternehmen, das gesagt hat, wir wollen unsere Lagerhalle komplett mit Kameras versehen. Also wahrscheinlich ein ganz klassischer Anwendungsfall. Einfach überwachen, da gab es auch einen Leitstand. Der durfte sich das Ganze quasi ansehen. Es gab auch eine Leitstelle dahinter. Das Schöne war, man hat von Anfang an erstmal die eigene IT, ich sag mal, ein bisschen außen vor gelassen. Als sie dann davon Wind bekommen
Ja,
haben,
das geht natürlich gar nicht.
ja,
Genau.
danke, dass du es gleich schon gesagt hast, das ist sehr gut.
Ja.
Weil ich versuche erstmal die Wertung rauszulassen, bevor du gerne ein Fazit nochmal dazu ziehen darfst, aber ich glaube, es geht stark in die Richtung. Nun ja, dann hat die IT Wind davon bekommen, zum Glück, weil IT und Logistik sollten, sei an dieser Stelle erwähnt, sollten immer zusammenarbeiten. Das hat nur Vorteile. Deshalb
Ja,
transparente
natürlich.
Kommunikation, das generell Kommunikationskultur darf man nicht unterschätzen an solchen Stellen. Gerade an so klassischen neuralgischen Punkten, an denen es halt wirklich auch Security-Aspekte gibt. Naja, auf jeden Fall, die IT hat davon Wind bekommen, hat ein sauberes Konzept aufgefahren, als kleines Projekt neben der Arbeit, muss man sagen. Ne? Deshalb auch eine Lanze gebrochen für alle ITler da draußen, die das dann nochmal on top machen dürfen.
Absolut.
Man hat ein Sicherheitskonzept hochgefahren, man hat Vorschläge gemacht und es kam, wie es kam musste. Das wurde ignoriert. Dann wurde über einen sehr großen Versand, ja, Online-Versand, jeder weiß, was ich meine, ich spreche es nicht aus, wurden halt ungefähr
Ja.
30 Kameras gekauft und die wurden einfach installiert. Die hat man
Oh
halt in
Gott.
Eigenregie
Ja.
festgemacht. Als die IT das gesehen hat, haben sie die Hand über den Kopf zusammengeschlagen, weil auch hier kam es, wie es kam musste. Gut, man hat Geld gespart. Ich denke, man hat auch diesen, ja, wie sagt man diesen, ich nenne ihn mal Placebo-Effekt, ne? Da hängen Kameras, also so dieser Effekt, ah, ich sehe das, dann klaue ich hier mal im Lager nichts. Ja, aber das Problem war, all diese Kameras liefen über einen Stromkreis und liefen über ein WLAN.
Ja, auch sowieso, auch wie du sie hängst und so weiter. Da gibt es ja Datenschutzrichtlinien, die man einhalten muss. Man kann ja nicht einfach Cowboy spielen und die einfach irgendwo hinhängen. Das geht ja nicht. Da kriege ich mich jetzt schon wieder auf. Ich sag besser
Ja.
nichts.
Aber du hast es gerade schön gesagt.
Ja.
Also Cowboy trifft es ganz gut.
Ja,
Es wirkte auf mich als, ich sag mal, relativ Außenstehenden wie eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Wir haben es
Ja,
getan, wir
klar.
haben das jetzt und wir sind extrem toll und wir sind ja sicher. Ich sag mal so, das Büro der IT hat gebrannt ein paar Tage und die
Ja.
hättest du dazu nicht befragen müssen. Es kam zum Glück am Ende so, wie in jedem guten Märchen, ne? Die Hexe brennt und die Kinder sind frei. Dann hing da auf einmal eine richtige Technik, sauber aufgesetzt, sauber von der Infrastruktur, alles voneinander getrennt. Der Leitstand wusste Bescheid, wenn was ist
Genau.
und. Aber das sind, glaube ich,
Also
auch so die
ich würde
Probleme.
niemals irgendwas ohne meine IT einführen, ne? Nur mal so. Ich finde das so wichtig, dass man Leute um sich herum aufbaut oder auch hat, denen man vertraut, mit denen man gemeinsam Konzepte bespricht für eine Firma. Also wenn ich jetzt auch eine fremde Firma wäre, würde ich nie irgendwas ohne meine interne IT machen. Also wenn das Verhältnis nicht da ist, ne, dann weiß ich nicht, dann läuft da irgendwas ganz verkehrt. Meine Meinung, ne? Also ich habe doch Säulen um mich rum, denen ich vertrauen muss, auch ein Stück weit. Und das ist ja ein Geben und ein Nehmen in einer Firmenkultur. Und also wenn du, ich sage ganz ehrlich, eine interne IT ist für mich ein Herzstück auch mit. Da darf man nicht dran vorbeiarbeiten, auf gar keinen Fall.
Und du sprichst mir gerade wirklich auch von der Seele. Genau darauf wollte ich hinaus. Es ist ja eine Kulturfrage. Es geht ja nicht ohne das Miteinander. Und gerade
Ja,
wenn ich
klar.
von Sicherheit spreche, ich nehme jetzt einfach mal das ganz Große, ne? Ich spreche von Sicherheit, bedeutet für mich ja auch eine Art von Vertrauen. Und wenn ich nach links und rechts gucke und ich sage mal, ich kenne die Leute nicht oder ich habe einfach grundsätzliche Vertrauensprobleme mit dieser Person, wie soll mir dann die Technik dann diese Person beispielsweise ersetzen? Die kann vielleicht bis zu einem gewissen Punkt helfen. Das will ich gar nicht kaputt reden. Also, aber für mich sind es halt zwei, ich nenne es mal zwei Elemente. Ne? Das eine ist, was ist denn die neue Technologie? Wie kann mir das quasi helfen? Was, selbstverständlich, das muss ja auch ein Konglomerat sein aus, ich sag mal, klassische Sicherheitslösungen. Also das ganz alte klassische Sicherheitsschloss, ne? Das du nicht wirklich knacken kannst. Aber es ist ja vielleicht auch alles Moderne, was dazugekommen ist, was wir gerade so ein bisschen angerissen haben. Und für mich die andere Säule oder das andere Element, ja, wie gehe ich denn mit den Technologien und mit all dem um? Also habe ich denke jetzt einfach mal wieder so, ich versuche mich mal reinzufinden in die Gedanken eines Geschäftsführers oder einer Geschäftsführerin, da kannst du mir gleich auch sagen, Alex, da hast keine Ahnung. Aber ich muss doch grundsätzlich mich vielleicht mal an den Tisch setzen, habe ein weißes Blatt Papier vor mir, mache alles von Scratch und denke mir so, was für mögliche Bedenken habe ich denn? Hol vielleicht noch entscheidende Mitarbeitende mit rein. Wir sprechen über die Einführung gewisser Lösungen, von mir ist auch KI-basierte Lösungen oder sonst was, um die Akzeptanz ein bisschen zu fördern. Aber ich muss mir doch im Vorfeld einfach klar machen, was habe ich, was will ich wie schützen und was sind vielleicht die Möglichkeiten, die ich habe oder wie würdest du das umreißen?
Ja, also ich habe tatsächlich jede Woche eine Digi-Runde, Digitalrunde. Das ist mein Digi-Kreis, ist gewachsen. Eigentlich waren wir erst zu dritt. Jetzt sind wir mittlerweile mit 6 Leuten, die alle in, also 4 davon kommen aus verschiedenen anderen Abteilungen, die aber auch ja, einen super Weitblick einfach haben und digital total fit sind und dann eben meine interner Digi-Kern. Und gemeinsam bewerten wir wirklich jede Woche, wenn wir zum Beispiel Themen, so ein DMS kannst du auch nicht in einer Abteilung, das führst du ja ganzheitlich ein. Oder genauso wie eine Einsatzplanung, wie ein CRM, mobiles System. Das sind ja Sachen, die führst du ja in eine Firmenstruktur ein. Die kannst du nie alleine einführen. Die musst du immer in einer Projektgruppe sozusagen einführen, die eine Testgruppe wiederum erstellt, die, wo du weißt, aus verschiedenen Blickwinkeln werden Infos reingegeben und ja, da arbeite ich halt ein bisschen anders, ne? Und wenn jede Woche kommen wir zusammen und jeder muss ein Update geben zu seinen Projekten, die auch alle neben der normalen Abteilung laufen. Und also die kommen ganz oft zu mir und sagen, Merle, wir müssen nochmal eben die und die Weiterbildung haben, weil das und das hat sich wieder geändert oder die und die Richtlinie kommt jetzt. Also die machen sich schon selber schlau, weil sie auch alle Freiheiten bei mir haben. Und sagen, was sie brauchen und gemeinsam gucken wir halt immer wieder drauf. Und ich bin total der Freund von Kommunikation und Reden und sich besprechen und sich updaten zu lassen. Und sie wissen auch, dass ich denen vertraue. Und das macht, glaube ich, auch wirklich was mit einem, wenn das auch authentisch ist, ne? Und auch wirklich ehrlich gemeint ist. Ja, und sie wissen, dass sie mein Backup, also dass sie meine Rückendeckung haben. Und ich glaube, das ist schon mal das A und O. Ja, und so kommen wir halt immer weiter, ne? Und machen immer eine harte Analyse der Systeme, die man einsetzen kann. Und lassen uns auch Wissen mal reinkommen. Ja, und so muss das eigentlich auch in kleineren Firmen ähnlich laufen, dass man sich erstmal die Frage stellt, okay, wer im Betrieb kann das überhaupt bewerten und wem, ne? Also es muss ja eigentlich irgendwie einen IT-Menschen geben, der das als Schnittstelle begleiten kann intern. Und dann wäre es vielleicht noch ja, fähig, da mit reinzukommen in so ein Projektteam, der noch andere Ansätze vielleicht hat, dass so ein Projektteam verschiedene Hüte auch einfach hat, verschiedene Rollen, Blickwinkel einnehmen kann. Genau, und welche Weiterbildung braucht man vielleicht noch? Also so würde ich halt immer wieder rangehen, ne? Deswegen können wir auch wirklich einen Fortschritt hier jedes Jahr, wenn ich zurückgucke, wo wir vor 3, vor 5, vor 8 Jahren waren, das ist schon enorm, ne? Wir sind fast papierlos als Handwerksunternehmen jetzt. Und das geht halt nur, wenn du wirklich kluge Köpfe um dich scharst und groß machst auch, ne? Ja, bin ich überzeugt.
Ja, ich finde es toll, dass du auch so offen drüber sprichst, weil ich meine, du hast natürlich nochmal, ich sag mal, einen etwas speziellen Rahmen, ne? Einfach weil ihr auch in diesem Bereich arbeitet, weil ihr euch da einfach eine Expertise über all die Jahre aufgebaut habt. Natürlich noch einen Rang und Namen, will ich gar nicht absprechen. Ich habe immer auch hier wieder zwei Punkte, die mir direkt eingefallen sind. Das eine ist ja, wie du es angesprochen hast, ich brauche ja gewisse Mitarbeiter, ich brauche ein gewisses Fachpersonal, das auch darin so ein bisschen das Fachwissen hat. Ich will ja auch gar, ich
Genau.
will nicht unbedingt ein Inselwissen fördern, ich glaube, das meinst du auch gar nicht, aber so, ich möchte einfach wissen, wer hat in welchem Thema, ich glaube, unabhängig, wer hat den Hut auf. Einfach, wen kann ich ansprechen? Und ich denke mir auch da, es muss ja immer auch eine gewisse Eskalationsstufe geben, ne? Also, was passiert, wenn, du hast vorhin auch gesagt, so der Panic-Mode oder der Panikknopf, der. Das gehört ja auch so ein bisschen dazu, ne? Also, ich sag mal, das klassische rote Telefon, das irgendwo auf der anderen Seite des Teichs steht, ist ja super, wenn das mal klingelt. Oder anders gesagt, es ist eine Katastrophe, wenn es klingelt. Aber was
Ja.
passiert dann? Oder was passiert, wenn ich den roten Knopf drücke und alle Alarme gehen an, aber keiner weiß, was zu tun ist? Ich glaube, das wäre
Ja,
auch
das
etwas schwierig.
stimmt. Ja, genau, das stimmt.
Und weil
Ja.
du es gerade schon angesprochen hast, ihr habt Thema Digitalisierung nochmal laut ausgesprochen. Du hast ja gerade gesagt, ihr seid schon fast papierlos. Ich glaube, du hast vorhin auch den Planner mal angesprochen. Lass uns mal kurz so bei diesen digitalen Tools oder auch Methodiken bleiben. Wenn du möchtest, darfst du uns gerne einfach mal sagen, was habt ihr denn so bei euch eingeführt? Wie hilft euch das vielleicht auch im Effizienzgedanken, so im Alltag?
Ja, also man muss immer so ein bisschen unterteilen für die internen Prozesse und natürlich und für die Kundenprozesse. Wir haben klassischen ERP-System, das ist ja gang und gäbe, ne, für den ganzen Kundenverkehr, die mobilen Varianten dazu, also dass die Techniker mit dem Pad los können. Das muss aber alles irgendwo per Schnittstelle mit einer Zeiterfassung auch vernünftig gekoppelt sein für die Lohnbuchhaltung, die auch digital wurde in den letzten Jahren, dass man einfach digital seine Lohnabrechnung abrufen kann. Und ja, früher gab es dann halt noch Transponder und solche Geschichten oder Stundenzettel ja auch noch vor ein paar Jahren. Das ist ja alles, haben wir alles weg. Und der Planner, den habe ich vor ein paar Jahren eingeführt mit dem Intranet zusammen, weil ich einfach der Meinung bin, ich bin so im Kopf ein Monk. Ich bin so ein Strukturmonk. Ich brauche, wie soll man das jetzt in kurz erzählen? Ich brauche unglaublich viel Struktur in meinen Meetings, also deswegen sind die auch kürzer, aber mega effizient, weil man immer einer Agenda folgt, die schon aus den Tickets heraus sich automatisch ergeben, weil die jede Woche einfach weiter wachsen. Und mir war wichtig, dass man pro Abteilung, pro Projekt mit einem Planner arbeitet. Also früher war es Jira und Confluence, heute nehmen wir einfach für alles Teams. Dass wir einfach sagen können, man kann zum Beispiel offen in Arbeit fertig, das ist so eine Matrix, und dann hat man die Projektakteure, die man auch markieren kann, aber das ist natürlich am Anfang. Und dann guckst du halt pro KW, was steht an oder wie weit ist ein Projekt schon. Und bei mir ist das so, jeder, mit dem ich in den Abteilungen zusammenarbeite, muss jede Woche seinen Fortschritt pitchen. Das heißt, ich achte gar nicht drauf, wie arbeiten die wo wie, ne? Das müssen die selber gucken. Aber sie müssen in der Woche drauf die ganzen Aufgaben, die Ergebnisse mir vorstellen. So. Und so habe ich jeden Tag verschiedene Projektmeetings, wenn du so willst, Prozessmeetings, Abteilungsmeetings. Und ja, wir koordinieren dann die Aufgaben zusammen und schauen und. Genau. Somit kann ich auch zwischendurch reingucken, weil sie mich ja auch oft markieren müssen und mir eben schon mal den Fortschritt auch vielleicht mal zwischendurch reinstellen können. So siehst du einfach, wie etwas wächst und kannst das auch vernünftig messen. Das ist ja, und da arbeiten tatsächlich nicht nur ich mit, sondern ja, im Laufe der Jahre haben auch andere Abteilungen mitbekommen, wie cool das ist und haben das für sich selber eingeführt als eigene To-Do-Listen, wie so ein schwarzes Brett mit, das ist gerade in Arbeit, das ist noch in Planung für nächstes Jahr, ne? Aber einfach auch für, ich weiß nicht, das ist mein zweites Gehirn. Ich habe 60 Boards mit 10 Unterkanälen. Ich kann gar nicht mehr anders funktionieren als so, ne? Also wenn das jetzt mal irgendwann ausfallen würde, wäre schlecht. Ja.
Da braucht man eine gute Sicherheitsstrategie dahinter auf jeden Fall. Ne?
Ja, genau. Ja, genau. Aber das ist schon ganz cool. Dann kannst du einfach sharen und dann kann man von überall aus einfach den Fortschritt eben zusammen drauf gucken. Und das hilft für Remote-Arbeit, für alles einfach, ne?
Wenn ich da einfach mal direkt nachfragen darf, ihr seid ja als Familienunternehmen wahrscheinlich, ja, ihr seid ein Unternehmen, das natürlich auch eine gewisse Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden hat. Ich sag mal, aus der Zeit, wo dein Papa das gegründet hat, da werden ja nach und nach auch viele Leute in das Unternehmen gekommen sein, die vielleicht auch heute noch dabei sind. Wie hast du die denn mitgenommen an der Stelle? Also ich sag mal, ganz, ganz frei und offen gesprochen. Es gibt ja Personen, die sind sehr offen für Veränderungen und dann gibt es natürlich auch den klassischen, ich sag mal, den Stereotypen, der eher so der Verweigerung zugetan ist, im Sinne von, das haben wir ja immer schon so gemacht.
Also Ich könnte sagen, ich habe alle hart gezwungen, aber nein, es ist ein Mittelding gewesen. Also wir haben irgendwann, wenn der Entschluss getroffen ist von der Geschäftsleitung, wir werden das so machen, das hat Hand und Fuß, das ist gut durchdacht mit verschiedenen Köpfen, dann wird das auf jeden Fall schon mal kundgetan, dass das bald folgen wird. Und dann werden, also haben wir es bisher immer so gemacht, dass wir in verschiedenen Gruppen geschult haben und auch den Nutzen erklärt haben, warum das wichtig ist, damit das wirklich jeder versteht. Und dann gibt es Testgruppen und es gibt einen Zeitraum, wo jeder sozusagen eine Übergangsphase hat und das muss dann laufen. Also da kann ich keine Ausnahmen machen, nur weil jemand das immer anders gemacht hat, dann wird das so gemacht. Und wenn es nicht klappt, dann notfalls per Dienstanweisung. Aber das musste ich eigentlich noch selten anwenden, sondern bisher war es einfach, wenn da schon mal 80% oder 60, irgendwann 80% auf dem Zug aufgesprungen ist. Und wie bei dem Intranet damals. Wir hatten ein schwarzes Brett unten und irgendwann haben wir das Intranet eingeführt, wo dann einfach ein Newsfeed jeden Tag bei jedem auf dem Bildschirm läuft, wo einfach ja, interne Sachen kommuniziert werden, von Geburtstagen über Infos, über neue Mitarbeiter, roter Faden und so. Ja, und irgendwann wurde dann nichts mehr ans schwarze Brett gepinnt und die Leute, die es dann nicht gerafft haben, die haben es nicht mehr mitbekommen. Und irgendwann hieß es dann, ja, aber wo können wir dann das? Und dann, ja, musst du ins Internet gucken. Und dann habe ich irgendwann einfach gesagt, dass das der Startbildschirm wird von jedem. Und somit habe ich mir über verschiedene Brücken dann diese Wege gebaut und habe dann auch teilweise die Hardliner ja nochmal selber geschult oder schulen lassen, sodass ja, sie es einfach irgendwann verstanden haben, den Mehrwert. Und dann war das halt so, ne? Das irgendwann, also man kann ja nicht nur Ausnahmen machen, man muss denen vielleicht mehr Zeit einräumen und vielleicht nochmal schauen, die anders abzuholen, aber am Ende des Tages triffst du eine Entscheidung und das muss halt genauso dann gemacht werden. Und Zeiten ändern sich nun mal. Da muss man leider dann auch mitgehen und das akzeptieren. Ne?
Ja, zu
Auch wenn du es immer anders gemacht hast, dann ist das halt trotzdem so. Ja.
Ja, gerade ich persönlich. Nee, aber tatsächlich, du hast ganz viele Sachen angesprochen, ne? Ich fasse noch mal so ein bisschen zusammen. Es sind Dinge, die man noch immer wieder hört, aber ich finde sie so wichtig. Manchmal muss man sie einfach wiederholen. Also ja, manchmal muss man es einfach noch mal deutlich sagen. Du hast vorhin auch gesagt, Daten sind das A und O. Und das hast du gerade auch wieder schön in dem Beispiel dann reingepackt. Das Aggregieren aller Daten, ne? Also es ist ja auch so ein bisschen unser Arbeitsalltag. Wir machen ja eine Inventarverwaltung, also IT-Asset Management. Nur runtergebrochen, mittlerweile haben sich da bei uns auch so Begriffe gesetzt, die ich klasse finde, so Single Point of Administration, Single Point of Truth. Und das passt auch ein bisschen zu dem, was du gerade gesagt hast, als andere Methodik. Es muss ja, egal welches Tool ich habe, eigentlich immer wieder darauf hinauslaufen, dass dieses Tool mich in meiner Arbeitsumgebung, in meinem Arbeitsalltag unterstützt. Das ist ja der Effizienzgedanke. Und was ist denn schöner? Ich breche es einfach mal runter, damit es wirklich jeder auch versteht. Was ist schöner, als die Gegenfrage zu stellen, wenn irgendeiner kommt und sagt, wo steht denn diese Info? Wie ist denn der Status? Wo liegt denn vielleicht der Vertrag? Wo ist denn das Asset? Wie ist denn das Anlagevermögen? Naja, hast du in das Tool geschaut? Da steht es doch drin.
Genau.
Das in der Hand zu
Nur
haben, ne?
notfalls kannst du auch noch ein Handbuch dazu entwickeln, das haben wir auch gemacht zum Nachlesen, ne? Für
Absolut, ja.
dass man einfach nochmal gucken kann, wie war das nochmal, das ist dann ja auch in Ordnung. Aber genau, da mache ich dann keine Ausnahmen. Nach einer Eingewöhnungsdauer muss einfach jeder mitziehen.
Genau. Ja, sehr schön gesagt. Ja, und ich würde auch einfach behaupten, das Wahl der oder die Wahl der Methodiken, die würde ich ja erstmal komplett offen lassen. Es gibt hunderte schöne Möglichkeiten. Du hast über einen Planner gesprochen, ist eine klassische Kanban-Geschichte. Es gibt
Genau.
Wasserfall, würde ich immer ein bisschen in Abrede stellen, gehört natürlich immer die Frage dazu, wo passt das gerade in Projekten? Aber so unabhängig davon, es kann ja auch mal ein FAQ sein, ne? Also wo finde ich das, wo mache ich das?
Genau.
All das
Genau.
heißt ja auch nicht, umgangssprachlich noch aus der IT, read your fucking manual, sonst kann ja auch heißen, du, ich nehme dich an der Hand und begleite dich, aber die Informationen finden wir da drin. Ich sitze neben dir, wenn
Ja,
du Fragen hast,
unbedingt.
öffnen wir halt so
Genau.
das große, tolle Buch und ich erzähle dir mal, wie die Reise dahin ging und wo die hingeht. Ich glaube, das macht dann auch viel
Ja.
Sinn.
Und man muss auch natürlich das Verständnis mitbringen für die Leute, die es wirklich 100 Jahre anders gemacht haben, ne? Dann kann ich auch verstehen, dass das manchmal erstmal schwerfällt und dass man vielleicht misstrauisch ist und skeptisch ist. Und da bügele ich auch nicht so drüber, sondern gebe wirklich Zeit und versuche es wirklich zu erklären und habe schon wirklich viel Empathie in diesem Moment, aber dann bis zu einer gewissen Grenze. Und dann sage ich, jetzt ist auch gut gewesen. Ne? Also irgendwann ist der Punkt dann auch, okay, jetzt haben wir lang genug wirklich gebraucht zusammen und jetzt ist dann, muss der Absprung kommen. Ja, aber bisher kann ich mich nicht beschweren. Also das passt schon wirklich ganz gut.
Darf ich an der Stelle erwähnen, dass du öffentlich bestellte und vereidigte ehrenamtliche Richterin am Arbeitsgericht in Emden bist?
Ja, kannst du.
Habe ich
Kannst du erwähnen,
hiermit
sehr
hier
schön.
getan. Ich glaube, das passt nämlich ganz gut
Okay.
thematisch. Und dass du natürlich auch ja, in anderen Branchenverbänden, wie beispielsweise dem BHE, ja ebenfalls vertreten bist, also Bundesverband Sicherheitstechnik. Und
Bist gut informiert, du.
ja, manchmal macht man die Hausaufgaben.
Ja.
Das muss ich vielleicht auch dir an der Stelle nochmal sagen. Ich versuche mich natürlich im Vorfeld immer ein bisschen nochmal mit den Personen auseinanderzusetzen, in einem gewissen Rahmen. Also keine Angst, andere Dinge bleiben unerwähnt. Das Internet vergisst nichts. Nee, aber tatsächlich, es gibt Punkte, wenn wir es rein thematisch und fachlich versuchen. Und ich finde es so spannend. Also wir reden ja so ein bisschen über Security, wir reden auch so ein bisschen über, sagen wir mal, Innovation in dem Bereich. Ich fand es brutal schwer, wie schon im Podcast davor, witzigerweise, da hatten wir es über Citizen Development, also der Einsatz von No-Code, Low-Code-Plattformen, dass quasi meine Fachabteilung ohne Hilfe der IT etwas eigenständig programmieren kann, ohne Programmierkenntnisse. Auch eine ganz spannende Folge, auch so mit Reizthemen, wie mache ich keine Schatten-IT, wie mache ich nichts doppelt und so. Aber ich fand es an der Stelle auch extrem interessant, dass einfach mal, ja, wie soll ich denn sagen, in so einem gewissen Maßstab das alles mal zu stellen, ne? Dass man so überlegt, okay, wir reden über Sicherheitstechniken. Ich finde dazu keine verlässliche, nachvollziehbare Quelle. Wie ist das denn beispielsweise in Deutschland? Also vielleicht hast du da, du wirst da sehr sicher Informationen zu haben. Die Frage ist, ob du es mitteilen möchtest. Wie würdest du sagen, was für einen Sicherheitsgrad haben denn deutsche Unternehmen? Würdest du sagen, wir sind in der Breite sicherer als andere Unternehmen? Oder
Oh, das ist echt schwer, die Frage. Also kann ich nicht so genau sagen. Also so in den Verbänden, wo ich bin, die Firmen, die da sind, haben eigentlich alle relativ gute Sicherheitskonzepte und lassen sich da inspirieren und haben eigentlich alle gute Partner an der Hand, die das mit begleiten. Und für andere Firmen kann ich tatsächlich so gar nicht sprechen. Ich glaube, dass wir da schon ganz gut aufgestellt sind, einfach auch durch die Regulatorien, die man erfüllen muss. Und sonst weiß ich es nicht. Keine Ahnung, wenn Mutmaßung.
genau, und das war, also vielen herzlichen Dank. Macht mich auch ein bisschen, wie soll ich denn sagen, es beruhigt mich ein bisschen, dass du jetzt da auch nicht direkt sagst, ja klar, da gibt es auch 70.000 Studien drüber. Weil natürlich,
Nee,
was man
das
findet,
geht
sind
so nicht.
Einzelfälle. Also es gab ja vor allem Hacking-Angriffe, ne? Es gab den Bundestags-Hack, der war, glaube ich, 2015, das hat ja jeder mitbekommen, russische Hackergruppe
Ja.
damals. Es gab
Ja,
einen
klar.
Angriff auf die Deutsche Telekom, das war so 2016, wo knapp 1 Million Kundendaten, ja, wie soll man sagen, kompromittiert wurden. Die hatten dann teilweise auch keinen Internetzugriff. Gab Ransomware-Angriffe auf die Banken, das war so 2021. Es gab mal einen Cyberangriff auf die DRK, das war 2022. Aber so ganz konkret, ich meine, wir haben ja, ich sag mal, das BSI, die BaFin, ist auch jeder, der zuhört, natürlich herzlich eingeladen, sich selbst nochmal mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu sagen, Alex, da gibt es durchaus was, gerne einfach her damit. Aber ich habe einfach nicht die eine Statistik gefunden, in der mal wirklich konkrete Zahlen stehen, an denen man sich orientieren kann, um zu sagen, es gibt ja beispielsweise in Bereichen so ein gewisses Scoring zwischen 0 und 10, Deutschland hätte eine 7,5 oder sowas. Da habe ich nichts gefunden.
Ja, gute Frage, ne? Das wäre ja mal interessant zu wissen. Muss mal ChatGPT fragen. Vielleicht weiß die das ja oder er, was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Das wäre echt mal interessant.
Das wäre wahrscheinlich wirklich ein interessanter Punkt. Und einfach
Ja,
mal die KI
machen wir
fragen,
Prompt.
wie schütze ich mich, was sind Sicherheitsmaßnahmen gegen dich? Wäre natürlich auch eine ganz spannende Frage, ne?
Ja, das stimmt, das stimmt. Also ChatGPT ist ja auch echt Best Friend, ne? Also das kann man ja wirklich, also für, ob das jetzt mal Handbücher sind oder Marketing oder, ne, Deep Learning oder was, kann man ja wirklich mittlerweile für alles Mögliche nehmen. Das ist ja schon, ne, kann man ja mal fragen. Mal gucken, was
Gut,
rauskommt.
und da gibt es natürlich, der Markt wird ja gerade überschwemmt, ne? Also ich meine, wenn wir zurückgucken, es gibt so viele, wir kratzen jetzt das Thema KI an, wir reden jetzt natürlich nur über Chatmodelle, wenn wir es so sehen.
Last
Aber
Topic, KI.
allein, was jetzt aus China kommt mit DeepSeek, das wird eine wilde Zeit. Ich glaube, so kann man es ganz gut sagen, weil ich lade jetzt mal jeden herzlich ein, der das hört. Macht euch einfach mal den Spaß und fragt einfach diese chinesische KI. Fragt sie einfach ein paar Dinge und dann fragt sie ruhig auch mal bewusst nach den etwas kritischeren Dingen, wie damals der Mann mit den Einkaufstüten, der sich vor den Panzer gestellt hat. Es ist spannend, was dann passiert. Mehr sage ich nicht.
Was ist denn da passiert?
Na gut, dann sage ich es
Mit dem
doch.
Mann in Einkaufs... Nee, besser nicht. Ich glaube, da kann ich doch nur schlafen. Ja, weiß
Ja,
ich
doch, doch.
nicht.
Also das
Okay.
war ja mal ein sehr berühmtes Bild, das ist, oder ist ein Video, das dann auch zu einem Bild geworden ist, was so den Widerstand gegen die Staatsgewalt darstellen sollte. Tatsächlich ist es extrem spannend, die KI das zu fragen, weil sie dir erst den Text generiert, was passiert ist, und Bruchteile einer Sekunde später verschwindet der Text und das heißt, mir liegen keine Daten vor.
Ah,
So
okay.
viel dazu. Deshalb auch an der Stelle bitte einfach immer überlegen, was sind denn die Quellen, ne? Darauf will ich noch hinaus, weil ob das
Ja, definitiv, das ist so.
noch reden wir ja von diesen gewissen Bubbles, ne? Du hast manche Daten, die kommen halt aus dieser Bubble, andere kommen aus dem Algorithmus. Irgendwo dazwischen wird die
Das
Wahrheit liegen.
stimmt.
Es gibt ja mittlerweile Modelle. Ich denke, das wird jetzt 25, 26 nochmal deutlich interessanter, dass der Hintergrund die Leute weniger interessieren wird, weil die alle so ein bisschen miteinander vermischen. Es gibt ja beispielsweise auch Perplexity oder Claude und. Aber ich glaube, wenn wir uns nochmal über den Schritt zurück überlegen, was kann man denn eigentlich machen, um mich zu schützen? Ich glaube, das sind ja auch die Standards, ne? Starke Passwörter, regelmäßige Software-Updates, Anti-Malware-Software, Phishing vermeiden, Sicherheitskopien erstellen, Netzwerksicherheiten. Weil ich frage
Genau.
mich auch in der Geschichte, ich habe dich ja als Expertin da, was rätst du denn Unternehmen, wenn die jetzt wirklich auf dich zugehen und sagen, ich habe zwei Probleme, das sind einmal die klassischen, aber halt auch die modernen. Was ist denn so der Ansatz, den ihr an der Stelle da fahrt?
Ja, also und ich sage ja, unser Hauptthema ist ja was anderes eigentlich, ne? Wir machen Cyber zwar mit, aber die Leute kommen zu uns mit dem Problem, dass sie einfach Regularien erfüllen müssen und ein Brandschutzkonzept brauchen. Das ist eigentlich bei uns eher so das Format, ne? Dass sie Brandschutzkonzepte brauchen oder sich zu Hause nicht sicher fühlen und ein Einbruchsschutzkonzept brauchen. Ja, oder dass sie das Gefühl haben, jemand klaut oder irgendwie sie brauchen eine Geländeüberwachung per Video. Sowas machen wir. Und das ist eigentlich unser Steckenpferd, ne, was das angeht. Und klar, wir haben auch kleinere Firmen, die bei uns solche Cyber-Sachen anfragen. Das machen wir dann mit, aber da bin ich jetzt, also da, wie gesagt, ich bin ja nicht am Kunden ganz nah dran, sondern da habe ich dann meine Profis für, die sowas dann ausarbeiten, ne?
Ja. Nee, meine Frage hat tatsächlich auch so ein bisschen in die Richtung gezielt. Kommt die dann wirklich auch mit konkreten Vorhaben zu euch? Also, dass man sagt, ich habe Schützenswertes, darum geht es mir in erster Linie, weil du hast gerade auch Regulatorien schon gesagt. Oder ist es wirklich auch so ein
Ja, kommt drauf
bisschen, ich
an.
habe einen
Also,
Mindestansatz und den möchte ich irgendwie erfüllen?
die meisten, die kommen, haben ungefähr schon eine Ahnung, was sie machen müssen, weil sie irgendwo schon schlau gelesen haben, aber wissen es noch nicht wirklich und brauchen dann einfach eine gute Beratung auch. Ne, das ist ja auch immer das A und O, dass man jemanden hat, der von Anfang an mit dabei ist und das Konzept mit einem entwickelt und dann das ausarbeitet und einen wirklich an die Hand nimmt, bis das Konzept steht und die Technik an der Wand ist sozusagen. Oder eben also die Cyber-Software, also gegen Cyberangriffe irgendwo installiert ist oder Schwachstellen da gefunden werden. Aber erstmal geht es ja um die Beratung per se, dass du auch erstmal Vertrauen zum Menschen hast und dass man gemeinsam etwas Abstraktes konkret macht, sozusagen, ne? Weil erzählen kann man viel, Dr. Google weiß auch immer viel und ich finde immer, dann musst du halt wirklich dann wohin gehen, wo du weißt, die wissen, was sie tun und da kriege ich ein vernünftiges Konzept und das dann gemeinsam auf den Weg bringen.
Ja, wir sprachen tatsächlich zuletzt auch noch mal so ein bisschen natürlich IT-getrieben über die Themen TISAX, ISO-Zertifizierung und was da alles gibt. Und da fand ich spannend, weil das kann man etwas vergleichen tatsächlich. Da geht es halt um Zertifizierung oder um TISAX ist ein Label, ein Etikett, das man haben kann. Und da war der spannende Punkt, da gibt es viele Unternehmen, die sagen, ich brauche das, ich weiß das, aber was ist denn wirklich so der niedrigste Bock, über den ich springen muss, damit ich das habe? Man muss da halt auch nochmal erklären, natürlich jeder, der sich mit den Zertifizierungen ein bisschen auskennt und vielleicht schon mal damit zu tun hatte, das ist ein extrem hoher Standard. Also wenn ich das habe, kann ich sagen, zu 85%
Ist so.
mache ich einen Haken dran.
Kann ich nur den Punkt dahinter machen.
Das wollte ich dich fragen, so in eure Richtung gedacht, gibt es da so eine Art Zertifizierung? Gibt es was, was ich dann quasi so draufstempeln darf und sagen, so, jetzt habe ich aber mein Sandersfeld-Badge, wie das Fleißsternchen und überall habe ich noch so Bienen in meinem Arbeitsheft. Oder wäre das vielleicht noch eine schöne Marketingidee?
Ja, also natürlich, also da kann ich das eigentlich ganz kurz halten. Na klar, also die Versicherungen fordern ja auch vernünftige Sicherheitskonzepte, ne? Das ist ja für Firmen als für Juweliere, für Banken. Wir haben ja die höchste Stufe, die man haben kann, auch in der Leitstelle. Und zu uns sind ja wirklich sämtliche Institutionen auch aufgeschaltet. Und wenn jetzt eine Firma zu uns kommt mit bestimmten Anforderungen, also wenn wir unser Sicherheitskonzept da umgesetzt haben, dann können Sie zum Beispiel auch versichert werden. Das ist ja, es ist alles irgendwo in den Zertifizierungen dann festgehalten, was die dann erfüllen müssen und wir denen das dann bieten können. Guck mal, schade, ich dachte, du sprichst noch über KI zum Schluss.
Wir können natürlich nochmal den Bogen dahin spannen, wenn du das möchtest. Ich bin gerade nur selbst fasziniert, dass die Zeit schon so krass fortgeschritten ist, aber das passiert leider dann manchmal doch beim einen oder anderen Mal.
Ja, ich gucke auch gerade, die Stunde ist gleich um.
Dann stelle ich dir einfach mal die Frage der Fragen. Welche Rolle siehst du denn, was KI angeht, in der Sicherheitstechnik? Wo geht denn die Reise für euch hin? Gibt es da vielleicht aktuell schon Projekte?
Genau, weil das finde ich nämlich so, das ist eigentlich gerade so ein Thema, was mich wirklich bewegt und was ich auch super, super spannend finde. Einfach das Thema KI in der Sicherheitstechnik. Weil jetzt gerade in allen Fachverbänden, in denen ich bin, ist das Thema KI wird immer größer. Und man darf dann auch nicht vergessen, so eine KI wird ja oft verwechselt mit einem festen Algorithmus. Zum Beispiel, wenn du auf eine Videokamera gehst und guckst und du denkst, es ist alles KI-basiert. Manchmal stimmt das gar nicht. So eine Kennzeichenerkennung beispielsweise, sowas ist dann alles mit einem festen Algorithmus. Und die KI ist ja was ganz anderes. Die KI, sage ich immer, ist wie ein kleines Kind, was noch lernt, was sich weiterentwickelt. Und die KI nutzen wir zum Beispiel für Verhaltensmuster, also um Verhaltensmuster bei Menschen zu erkennen. Ne? Also zum Beispiel, wenn du jetzt mal irgendwie Richtung Diebstahl gehst, dass du entscheiden kannst durch eine Videokamera, die KI unterstützt wird, dass du zum Beispiel die Bewegungsmuster irgendwann erkennst und analysieren kannst, dass du erkennst, das ist kein Tier, das ist ein Mensch, dass man erkennen kann, das ist derselbe Mensch, der schon mal geklaut hat, wenn er irgendwo markiert wurde. Ne? Also man kann mittlerweile wirklich viel, viel, viel mit KI machen und Verhalten analysieren, Zutrittskontrolle, da gibt es natürlich Möglichkeiten und auch Sachen vorauszusehen, was eventuell passieren kann. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Technologie, auch super spannend, im Einsatz bei unserer Tochterfirma, wo du das Alter erkennen kannst, allein schon aus den Bewegungen, wie du dich beugst, wie du gehst, dass man irgendwo das Alter schätzt. Na klar, also Thermalkameras, also ne, ob man Fieber hat oder in der Corona-Zeit war das natürlich gerade so ein bisschen sehr gehypt. Oder einfach, dass du weißt natürlich, wie viele jetzt gerade im Supermarkt sind, das ist nochmal was anderes. Aber dass du halt einfach weißt, okay, wie alt könnte der Mensch sein, auch wenn er sich vielleicht optisch nochmal verändert hat. Aber man kann durch bestimmte andere Sachen rausfinden, rausfiltern, was das für eine Person dann eigentlich auch ist. Ne? Das finde ich total spannend, gerade das Thema, was kommt. Und dass es einfach viel verändern kann, auch die Branche verändern kann dadurch.
Absolut, du sagst es.
Und Manipulationen vorbeugen, solche Sachen. Ne?
Und ich glaube, das hat halt so ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Also wenn wir jetzt auch mal irgendwie an Massenevents denken, das ist ja meistens ein Thema, wo Sicherheit ein großes Thema spielt. Denken wir an Fußballstadien. Es gibt ja schon verschiedenste Dinge, die im Einsatz sind, je nach Instanz, genau. Ne, ob es die Polizei ist oder sonstige Sicherheitsinstitutionen, dass es dann Gesichtserkennung gibt. Es gab mal ein sehr interessantes Beispiel, es ist schon ein bisschen länger her. In Ungarn hatte die erste Profiliga tatsächlich große Hooligan-Probleme eine lange Zeit. Und man wusste nicht, wie soll man das schaffen, einfach weil es nicht möglich war, in den Stadien, die dann schon groß sind, aber eben kein deutscher oder englischer Maßstab, man hatte einfach Probleme, das Sicherheitspersonal dafür aufzustellen und man konnte die Leute nicht rausfischen. Dann haben die das relativ simpel, in meinen Augen auch ziemlich krass und sehr rigoros gemacht. Den Leuten wurde, wenn sie damit einverstanden war, ein Chip gesetzt. Also wirklich ein kleiner, wie so eine Art RFID-Chip unter die Haut, damit sie einfach die Möglichkeit haben, dadurch, einfach die Möglichkeit haben, quasi das Stadion wie mit einer Art Dauerkarte zu betreten. Und diese Chips wurden halt nur den Leuten gegeben, die nachweislich, ein sauberes Führungszeugnis oder sonstiges hatten, damit du wirklich die anderen Leute aussperren konntest. Und da muss man sagen, ist ein sehr krasser Weg. Ich denke auch nicht, dass es jemals Schule machen wird in der breiten Masse. Aber das zeigt einfach
Das glaube ich dann auch eher weniger.
Ja, Das zeigt einfach nur so, dieses Einsatzgebiet, das kann man ja heute noch gar nicht eingrenzen. Ich glaube, da gibt es noch so viele Möglichkeiten und das wird noch stärker. Und dann würde ich einfach sagen, wir sind ja kurz vor Schluss angekommen. Normalerweise machen wir es an der Stelle immer so, dass wir unseren Gast quasi nochmal darum bitten, was beschäftigt dich gerade? Hast du vielleicht einen Büchertipp oder einen Podcast-Tipp? Ich würde aber tatsächlich bei dir noch gerne auf eine Sache mit hinweisen. Vielleicht magst du auch drüber sprechen. Wir hatten ja es auch im Vorfeld davon, dass du noch eine Moderatorin bist in einer ganz anderen Stelle. Vielleicht magst du da noch ein, zwei Sätze drüber verlieren.
Du meinst die Kultur-Challenge?
Ja.
Da sind Künstler und Bestseller-Autoren und Schauspieler, Models. Das ist eine Initiative, die in der Corona-Zeit gegründet wurde, als dann auf einmal Musiker ihre Alben nicht mehr richtig vorstellen konnten oder Buchautoren keine Lesestunde mehr richtig geben konnten. Da wurde irgendwann die Kultur-Challenge ins Leben gerufen vor ein paar Jahren, damit Künstler online eine Plattform haben, ihre neuen Werke zu pitchen quasi. Und da bin ich irgendwie mit reingerutscht über Umwege und genau, habe dann regelmäßig Künstler online in der Leitung quasi und wir machen Videokonferenz ist das, ne, dass wir dann eben miteinander sprechen und die ihre Bücher vorstellen oder eben ihre Filme oder sich als, weiß ich, Modelfotograf oder als Model eben ja vorstellen. Das ist total spannend. Ich hatte letztens auch einen Schauspieler wieder aus dem Theater. Dann habe ich auch bekannte Schauspieler, die man eben aus Film und Fernsehen kennt, aber auch kleine Newcomer. Ja, das ist einfach nochmal was anderes, weil tatsächlich ist es so, dass ich auch eine kreative Seite habe. Ich blogge ja auch gerne über bestimmte andere Themen und mag auch einfach gerne mal nicht nur über Text, sondern auch halt andere Impulse bekommen und auch geben dann.
Genau. Ja, vielen herzlichen Dank. Und ich finde auch, ihr seid dann natürlich extrem erfolgreich. Aktuell bei Instagram schon mit 52.700 Followern. Mir gefällt es sehr. Deshalb schön, dass du das auch nochmal hier platziert hast. Sehr schön.
Also hast du das dir schon angeguckt?
Selbstverständlich. Okay. Man muss ja folgen.
Das was hat dir auch richtig gut gefallen? Sag mal kurz, was für ein Interview hast du dir mal angeguckt?
Ich habe mir tatsächlich angeguckt, das muss ich gerade nochmal aufmachen, es waren ja viele interessante Bücher dabei. Mir hat zum Beispiel gefallen, dass ihr einfach auch Leute ein bisschen promotet, die man noch nicht so kannte oder ich zumindest noch nicht gekannt habe. Seien das jetzt mal so ein bisschen, ich sag mal, die Schriftsteller, die vielleicht noch nicht so im Fokus waren. Ne? Da gab es ja jetzt verschiedene, die ihr promotet habt.
Ich fand den Krimi-Autoren, den Krimi-Autoren richtig gut. Der hat, ich muss jetzt auch mal gerade gucken, wie der nochmal heißt, aber das Buch, es ging auch um einen Chirurgen, der beispielsweise im Privatleben aber wiederum Leute umbringt. Aber es war einfach eine interessante Mischung, ne? Also, dass man einfach als Businessmensch sozusagen oder irgendwie, ja, dann einfach ein Buch schreibt, was so ein Bestseller auf einmal wird, ne? Aber als Chirurg hat er ja die Grundlagen, um solche Bücher zu schreiben, weil in seiner Geschichte ist dann irgendwie der Chirurg auch ein Killer. Also es ist ein bisschen paradox, aber auch zum Beispiel hatte ich einen aus dem Berliner Untergrund, der im Knast ganz lange saß, wegen seiner Drogendelikte, der war halt sehr bekannt in der Unterszene. Der hat aber auch ein Bestsellerbuch geschrieben, aber jetzt, ich müsste auch erstmal gucken, das ist alles schon ein bisschen her, dass ich die hatte und da muss ich sagen, das waren auch sehr spannende Gespräche. Gerade aus der Sicherheitsbranche komme ich und dann rede ich mit solchen Leuten, die dann erzählen, was bedeutet es, in Einzelhaft zu sein. Und auch sehr, sehr spannend. Aber ja, da waren so viele coole Gespräche dabei. Da muss ich tatsächlich mal überlegen, was so die spannendste Geschichte war. Ein Modelfotograf letztens, der war auch sehr, sehr spannend, wie der immer erzählte, warum er überhaupt Fotograf geworden ist, obwohl er vorher Manager war. Also ganz interessante Einblicke, die man sonst so nicht bekommen würde, ne? Um einen Menschen auch wirklich kennenzulernen.
Ja, und mir gefällt auch vor allem einfach, dass ihr so ein bisschen die Mischung habt. Ne? Da war jetzt, glaube ich, auch Kossu mit dabei, der Comedian, der war letztens nochmal da. Oder ich meine Thomas D., wenn ich mich jetzt nicht vertue, war, glaube ich, auch mal dabei.
Ja, genau. Also da sind manchmal auch also sehr Bekannte dabei, so Sönke Möhring und so weiter, habe ich auch schon im Interview gehabt. Auch total ein cooler Typ, ganz sympathisch. Und er erzählt dann so über seine Filme oder wie er dann Django Unchained und sowas gedreht hat mit Quentin Tarantino und wie das dann alles am Set ablief. Also du hast sowohl als auch. Und das ist auch der Sinn der Sache, dass man die Bekannteren nimmt, aber auch die etwas Unbekannteren und denen eine Bühne bietet damit. Ne?
Eben, und du sagst es. Und da, wo ich bewusst reingehört habe, das war tatsächlich im Mai letzten Jahres, einfach weil Rainer Kallmund war das Erste, was mir ins Auge gestochen ist. Und kurz danach hattet ihr All Together Und da merkt man halt, es ist ja eine komplett, also eine schöne Mischung einfach, die wirklich nochmal darstellt, wie es natürlich da draußen noch ist, bunt gemischt.
Ah, ja, das stimmt.
Genau, aber wir sind leider tatsächlich an der Zeit jetzt angekommen, dass wir uns verabschieden müssen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich sage an der Stelle nochmal vielen
Danke.
Dank, Merle Sandersfeld-Kelm. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß
Ebenso.
gemacht.
Hat mir Spaß gemacht. Du hast schöne Fragen gestellt. War ein schöner Flow.
Das freut mich. Und dann würde ich sagen, lass dich jetzt raus. Du kannst rübergehen zum Jubiläum. Vielen herzlichen Dank.
Danke.
Und dann war es das für heute. Tschüss.
Tschüss.